Deutschlandfunk, Andruck.
Ein Gespenst geht um. Und zwar nicht nur in Europa. Nämlich das Gespenst des digitalen Kapitalismus. Denn es ist offensichtlich, dass sich der Kapitalismus durch die Digitalisierung grundlegend verändert. Und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Begriffe wie Informationskapitalismus, Datenkapitalismus, Plattformkapitalismus, Überwachungskapitalismus oder kognitiver Kapitalismus sind längst im Alltag angekommen, aber auch in der Wissenschaft, die unterschiedlichsten theoretischen Analysen und Zeitdiagnosen liefert. Da den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Der von den Soziologen Tanja Carstensen, Simon Schaub und Sebastian Sevignani herausgegebene Band »Theorien des digitalen Kapitalismus« will dem entgegenwirken. Denn die darin enthaltenen gut 2 Dutzend Aufsätze loten Formen und Auswirkungen des digitalen Kapitalismus in der Arbeitswelt ebenso aus wie in der Politik, aber auch im Alltag jedes Einzelnen. Johannes Kuhn weiß, ob ihr Ansatz überzeugt.
Meta, Google, Amazon, Apple, Netflix, OpenAI. Schon die Nennung dieser Firmennamen macht deutlich, dass die Digitalisierung stark mit dem Kapitalismus amerikanischer Prägung verbunden ist. Wo diese Verbindungen verlaufen, welche Strukturen und Muster die weitere Entwicklung prägen werden, der von den Soziologen Tanja Carstensen, Simon Schaub und Sebastian Sevignani herausgegebene Sammelband versucht, es aufzuzeigen. So skizzieren die 3 Herausgeber in der Einleitung ihr Ziel so.
Erstens haben wir es mit zumeist partiellen Zeitdiagnosen für einzelne gesellschaftliche Teilbereiche zu tun, deren Zusammenführung gesellschaftstheoretischer Anstrengungen bedarf. Zweitens möchten wir skizzieren, wie sich die Entwicklung verschiedener wichtiger Bereiche des digitalen Kapitalismus darstellt, namentlich Produktivkräfte, Arbeitsorganisation, Wertschöpfung, politische und kulturelle Regulation sowie seine Subjekte und Subjektivierungsweisen. Schließlich wollen wir drittens aus unserer Sicht zentrale konzeptionelle und analytische Herausforderungen für die Theoriebildung zum digitalen Kapitalismus markieren.
Dieser linke, von Marx geprägte Blick auf die Bereiche Arbeit, Politik, Ökonomie und Kultur liefert Bilder in sehr unterschiedlicher Auflösung. Großanalysen zur Datenökonomie und ihrer Akteure stehen neben Detailüberlegungen zur Arbeitnehmermitbestimmung im digitalisierten Betrieb. Die Mechanismen sozialer Medien werden ebenso behandelt wie die Theoriebildung des Post-Cyber-Feminismus. Wie also unterscheidet sich der digitale Kapitalismus von seinem analogen Vorgänger? Der Medienwissenschaftler Christian Fuchs sieht den vernetzten Computer als Universalmaschine, die gesellschaftliche und soziale Verhältnisse im marxischen Sinne verflüssigt.
Das bedeutet, dass er die Fähigkeit hat, alle Sphären der Gesellschaft zu durchdringen und zu verändern, sowie die Auflösung oder Verflüssigung der Grenzen zwischen traditionell getrennten Phänomenen wie Produktion und Konsum, Öffentlichkeit und Privatsphäre, Arbeitszeit und Freizeit, Arbeit und Spiel, Subjekt und Objekt, Gratisgütern und Waren und so weiter zu vermitteln.
Diese Verflüssigung sei zunächst weder gut noch schlecht, konstatiert Fuchs. Aber sie fände eben unter den Bedingungen des Kapitalismus statt. Endgeräte würden in China gefertigt und mit Ressourcen gebaut, die aus Afrika extrahiert wurden. Startups erhielten ihr Geld von Risikokapitalgebern, seien also den Regeln des Finanzkapitals verpflichtet. Und auch Phänomene wie Plattformkapitalismus, Überwachungs- und Datenkapitalismus zeigten, dass es sich um ein extrahierendes System handle. Der kanadische Philosoph Nick Cernik, Kenner der Plattformökonomie, spannt von hier aus den Bogen zur künstlichen Intelligenz. Die sei die nächste Basistechnologie, prognostiziert er, werde also fast alle Wirtschaftszweige massiv verändern.
Anzeichen für diese Entwicklung gibt es bereits, denn eine Reihe von Aufgaben wird zunehmend vom maschinellen Lernen übernommen, von der medizinischen Diagnose bis zur Betrugserkennung, von Empfehlungssystemen bis zu Übersetzungsdiensten, von der Nachfrageprognose bis zur Logistikoptimierung und vieles mehr. Viele der Aufgaben, die mit moderner KI gelöst werden können, sind in allen Unternehmen anzutreffen, sodass sich den Anbietern von KI-Diensten große potenzielle Märkte eröffnen.
Doch bereits der Zugang zur KI-Entwicklung sei den meisten Akteuren versperrt, gibt Cernik zu bedenken. Für große KI-Modelle brauche es nicht nur große Datenmengen, sondern auch Rechenleistung, Infrastruktur und Fachpersonal. Faktoren also, die sich derzeit gebündelt nur bei den großen amerikanischen und chinesischen Tech-Konzernen fänden. Entsprechend, so prognostiziert er, würden die USA und China den KI-Bereich absehbar dominieren und damit auch die globale Wertschöpfung. Der Soziologe Stefan Schmalz wirft in diesem Zusammenhang einen nuancierten Blick auf die Unterschiede zwischen dem weitestgehend marktbasierten Modell der USA und dem Staatskapitalismus Chinas. Er schreibt:
China ist eine Art Saudi-Arabien der Daten, da neben den Daten zum Online-Verhalten auch Daten aus der realen Welt gesammelt werden. Dies ist zum Beispiel bei der Entwicklung von Gesichtserkennungstechnologie der Fall. Die Volksrepublik hatte im Jahr 2021 mit 540 Millionen Stück die weltweit meisten Überwachungskameras, wodurch Firmen wie SenseTime sowie CloudWalk zu Technologieführern aufstiegen.
Ob der amerikanisch-chinesische Zweikampf um die digitale Hegemonie Platz für einen dritten, vierten oder fünften Weg lässt und welche Rolle Europa spielen könnte, diese Fragen beantworten die Theorien des digitalen Kapitalismus leider nicht. Hier zeigt sich eine Schwachstelle des Buches. Denn Lösungswege sind in den zwei Dutzend Aufsätzen kaum zu finden. Sie konzentrieren sich vor allem auf die analytische Beschreibung. Deshalb wirkt es zwar nicht ganz neu, aber durchaus erfrischend, wenn die amerikanische Politologin Jody Dean auch alternative Internetformen skizziert. Zum Beispiel Systeme, die ohne Metriken wie Likes, Shares oder algorithmische Empfehlungen auskommen.
Um Verbindungen aufgrund gleicher Präferenzen entgegenzuwirken, könnten Websites zum Beispiel nicht darüber berichten, wie vielen Menschen etwas gefällt, und sie könnten uns keine Dinge empfehlen, nur weil andere sie mögen. Ein Werkverzeichnis zum Beispiel könnte einfach nur Bücher auflisten. Es sagt uns dann nicht, wie viele Leute die Bücher gelesen haben oder mögen. Netflix könnte nur Filme verfügbar machen, anstatt sie uns zu empfehlen, weil sie anderen gefallen haben.
Mehr konkrete Vorschläge wie diese hätten der Aufsatzsammlung gut getan. So bietet das Buch mein hilfreiches wissenschaftliches Besteck zur Analyse des Digitalkapitalismus. Ein Plädoyer für eine stärkere Rolle der Soziologie bei der Suche nach konkreten Regulierungsansätzen ist es indes nicht.
Meint Johannes Kuhn über das Buch Theorien des digitalen Kapitalismus. Arbeit und Ökonomie, Politik und Subjekt. Es wurde von Tanja Carstensen, Simon Schaub und Sebastian Sevignani herausgegeben und ist bei Surkamp erschienen. 533 Seiten kosten 28 Euro.